Ach, das Leben. Ist das Leben Politik oder gibt es auch noch was anderes oder ist das Leben politisch? Gibt es eigentlich nichts Unpolitisches oder was ist eigentlich Politik? Ach, und die Menschen. Warum wählen Menschen und wie treffen Menschen Entscheidungen? Die Menschen. Ein Mensch, mit dem ich gern spreche, ist Tom Strohschneider. Wir reden über Wirtschaftspolitik, weil er betreibt ein wirtschaftskritisches oder ein kritisches Wirtschaftsmagazin. Aber er war auch lange Zeit Chefredakteur einer Tageszeitung und ich weiß nicht, ob er froh ist, dass er heute keine Schlagzeile machen muss. Schönen guten Morgen, Tom.
Einen schönen guten Morgen. Ja, gute Frage. Ich kann ja mal versuchen, die zu beantworten. Also ich glaube, das Allerschwerste an diesem Tag danach, zumal die Schlagzeilen von heute ja gestern getextet worden sind, ist ein unglaublich buntes, ein unglaublich auch widersprüchliches, ein unglaublich zerrissenes europäisches Bild in eine oder zwei Überschriften zu bringen. Ich habe mir heute früh ein paar Zeitungen angeguckt, ist auch nicht jedem gut gelungen. Aber wenn man sich mal anguckt, dass wir, und ich mache nur eine ganz kleine Auszählung, ja, Kommunalwahlen in Spanien hatten, auch mit der Europawahl zusammen, wo linksregierte Städte in großer Zahl, wenn man so will, verloren gegangen sind. Großbritannien, ein irres Wahlergebnis, Frankreich, die Rechten. Wir haben auf europäischer Ebene eine ganz, ganz neue Situation. Wir haben eine grüne Welle in Europa, gleichzeitig hier und da Rechtsruck. Im Süden sind die Sozialdemokraten wieder stark. Wir haben in Deutschland kommunal, in den Osten die AfD. Und jetzt finde ich eigentlich etwas, zumindest aus erkenntnispolitischer Sicht, erstmal ganz interessant. Ich glaube, wir hatten noch nie einen Wahltag in den letzten, ja eigentlich tatsächlich noch nie in Europa, in dem auch kleinste, regionalste Entwicklung mit in einer durch so eine europäische Brille betrachtet werden. Ja, also wann haben wir in der Vergangenheit uns an einem Montag über Wahlergebnisse aus so vielen Ländern gebeugt, nicht nur europaweit, sondern eben auch andere Sachen. Das ist, glaube ich, was Neues und insofern ist diese Wahl vielleicht auch der Anfang, der wirkliche Anfang von so einer neuen europäischen Politikperiode. Und bis dahin ist noch viel Umbau, bis dahin ist noch viel Veränderung. Das Knirschen ist gewaltig und die Wahlergebnisse, die wir sehen, sind Ausdruck dieses Knirschens.
Hm. Dabei ist es ja noch gar nicht so lange her, dass wir das erste Mal ein EU-Parlament gewählt haben. Das ist ja eigentlich im historischen Kontext eigentlich eine sehr kurze Zeit, oder?
Ja, sicher. Die Frage der Europäisierung politischer Werte, politischer Debatten, auch politischer Institutionen ist nicht alt. Und trotzdem ist es eine Geschichte der, wenn man so will, nachholenden Demokratisierung. Denn das Kapital war, was die Frage des Raumes angeht, da immer voraus. In dem Sinne, dass ja auch die Geschichte der Europäischen Union angefangen hat als eine sozusagen der Begleitung kapitalistischer Europäisierung, wenn nicht Globalisierung. Und erst viel, viel zögerlicher und nachträglicher sind dann Fragen der politischen Union, der sozialen Union, zumindest auf die Agenda gerückt, ja oft noch gar nicht richtig verwirklicht. Insofern haben wir in einer relativ kurzen Zeit so eine ganz, ganz radikale Veränderung. Und damit meine ich jetzt gar nicht im Verhältnis zur Wahl 2014 oder so. Mir ist gestern eingefallen, dass es 1989 ja auch eine Europawahl gab, die war für uns in der DDR, sagen wir mal, völlig irrelevant. Die fand statt zwischen dem Gorbatschow-Besuch in Bonn und dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Wir hatten andere Fokusse damals sicherlich. Und 30 Jahre später ist Europa in einer viel, viel wirksameren Weise Gegenstand ja, politischer Bearbeitung, politischer Sorgen, auch politischer Entwicklungen, die einen ganz und gar nicht positiv stimmen können. Aber insgesamt sieht man ja doch die Frage, auf welcher räumlichen Ebene wir politische Fragen zu klären haben, ist mindestens europäisch, wenn nicht planetar und nicht nationalstaatlich. Denn das ist ja, muss man ja auch sagen, der wenn man so will, entscheidende Ausdruck dieser Ergebnisse, wenn man mal alle zusammennimmt und versucht, sich einen ganz, ganz drastisch schwarz-weiß gemalten Reim darauf zu machen, dann ist es doch so, die Leute, und zwar europaweit, haben in einer Weise die Bedeutung der Ökologie der Existenz, um mal diesen Begriff nochmal hier anzusprechen, also der Frage, wie überhaupt Gesellschaftlichkeit möglich ist vor dem Hintergrund von Klimakrise, Ressourcenabbau und so weiter, Umweltverschmutzung, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und auf dem anderen auf der anderen Seite der Skala haben Leute aus Angst vor Veränderungen sich für die Wahl von Parteien entschieden, die ihnen versprechen, dass in der Vergangenheit die Zukunft liegt, dass man nationalstaatlich was regeln kann, die dabei unentschuldbare, aggressivste Rhetoriken gegen Migranten, gegen Schwule und so weiter ins Werk setzen. Und in diesem großen Widerspruch, da liegen die Fragen. Und ich sage ausdrücklich, da liegen die Fragen und nicht die Antworten. Ich habe heute früh mich erinnert an eine kleine Brecht-Geschichte aus seiner Keuner-Serie. Und da sagt Herr Keuner, er hätte bemerkt, dass wir viele abschrecken von unserer Lehre dadurch, dass wir auf alles eine Antwort wissen. Könnten wir nicht im Interesse der Propaganda erst einmal eine Liste der Fragen aufstellen, die uns ganz ungelöst erscheinen? Ich glaube, das ist sozusagen so ein Punkt, von dem aus man gerade, was die Europawahl weiterdenken kann, denn wir erinnern uns, die Wahlplakate hängen ja noch draußen, überall stand drauf, Europa ist die Antwort. Aber was ist eigentlich die Frage? Darüber müssen wir anders auch von links gerade noch besser diskutieren.
Hm. Zumal Menschen, die auf alles gleich eine Antwort haben, ja auch unsympathisch erscheinen und unangenehm, weil das sind dann die Besserwisser und die über einem stehen. Warum schafft es die internationalistische Linke, also eine linke, nennen wir es mal europäische Bewegung, die ja eigentlich die Argumente auf ihrer Seite haben müsste, weil sie ja eben internationalistisch ist und europäisch, warum schafft die es nicht zu punkten und die, die Abschottung Nationalstaaten wollen, die EU abschaffen, die schaffen es zu punkten bei einer Europawahl. Das ist doch an Absurdität nicht zu überbieten, oder?
Das ist einerseits an Absurdität tatsächlich nicht zu überbieten, wobei ich da immer sage, man muss auch mal genau hingucken, also Le Pen und Frankreich, diese Bewegung gewinnt in Anführungszeichen diese Wahl bei einem riesenhaften, millionenhaften Stimmenverlust. Das hat dann was mit der Wahlbeteiligung zu tun, eine Mobilisierungsfrage. Wir sehen es ja auch bei den AfD-Wahlergebnissen im Osten, die sind erschreckend. Ich wohne ja nun mein halbes Leben in Brandenburg, da ist die AfD stärkste Partei geworden, aber nicht, weil sie so viel Stimmen dazu gewonnen hat, sondern weil die anderen, das klassische System der Repräsentation sich immer mehr aufspaltet, immer schwächer wird. Und da liegen ja auch die Fragen, die du angesprochen hast. Was ist eigentlich mit der Linken und vor allem mit der internationalistischen Linken? Warum kriegt die kein Bein auf die Erde? Wenn ich die Frage beantworten könnte, würde ich es hier sofort machen und wir hätten dann vielleicht die Aussicht darauf in ein paar Jahren, dass sich das ändert, aber ich habe tatsächlich darauf keine Antwort. Ist ja, wir sind in einer schwierigen Gemengelage. In den vergangenen Jahren haben sich auch Teile der Linken oft schon auf der Suche befindlich nach neuen Wegen, nach Antworten auf diese große Veränderung in der politischen Repräsentation ein bisschen in die falsche Ecke ziehen lassen. Wir haben viel darüber geredet, ob nun neue Klassenpolitik und Identitätspolitik und wer vertritt die Arbeiter und müssen wir da mehr Klassenfrage und so weiter stellen. Dabei sind dann ja auch relativ starke Frontlinien aufgemacht worden, die auch zu Streit und Konflikten geführt hat, die nun also bei Licht betrachtet vor allen Dingen zu Streit und Konflikt geführt haben, aber nicht im Sinne der Erkenntnis oder des Weiterdenkens der strategischen Erneuerung. Wenn ich mir angucke, wie auch jetzt schon nach diesen Wahlen auf allen Ebenen, Kommunal-, Länder-, Europaebene, nun jetzt wird der Neustart verlangt, sowohl in SPD als auch in Linkspartei. Die Frage ist doch, glaube ich, mit welchen Möglichkeiten sind wir konfrontiert und wo liegen die Begrenzungen? Gerade auf europäischer Ebene könnte man eine ganze Menge machen. Dazu muss man auch nicht unbedingt die Verträge neu machen. Da ist relativ viel im Rahmen der gegebenen Geschichten noch möglich an Veränderungen. Diese Veränderung würde auch Attraktivität bedeuten für sozusagen so eine ganz grundsätzliche politische Position, nämlich die Position der Hoffnung zu sagen, wenn die Leute sich für eine ökologischere, demokratischere, solidarische Zukunft entscheiden, dann gibt es auch Möglichkeiten, daraus eine reale Politik zu machen. So, und genau an der Stelle ist, glaube ich, die große Hürde. Erstens fehlt es an Mehrheiten. Wir werden es ja erleben im Europaparlament, ist die alte Mehrheitentradition der großen Koalition absolut vorbei. Da wird es ganz, ganz interessante Fragen geben, wie da künftig politische Mehrheiten zustande kommen. Eingedenk der starken Grünen, eingedenk der Tatsache, dass es eine neue liberale Fraktion gibt, eingedenk der Tatsache, dass sich die Rechtsextremen dort neu orientieren. So, da wird man gucken. Zweitens, ein völlig verändertes Europäisches Parlament bedeutet wegen der Konstruktion der EU ja leider nicht, dass auf der Ebene des Europäischen Rates, also der nationalen Regierung, dieses immer noch vom Grunde her nationalistische und auf so eine Art deutsche Dominanz ausgerichtete System gebrochen wird. Das heißt, wir haben zwar einerseits eine Europäisierung der politischen Diskussion und Entscheidung. Aber in den Institutionen fehlt es an dem entsprechenden Transmissionsriemen. Also man müsste eigentlich das Parlament noch weiter aufwerten. Da muss man mal gucken, wie jetzt unter diesen neuen Mehrheitsverhältnissen überhaupt möglich ist. Dann muss man natürlich auch ganz klar sagen, die Linken leiden immer darunter, dass ihnen selber und auch ihren Wählerinnen und Wählern klar ist, dass es so etwas wie den stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse gibt. Und da muss man dann schon ernsthaft die Frage stellen, ob es nun schlau ist, wenn die SPD, wenn Kevin Kühnert mal eine völlig vernünftige Frage stellt, nämlich ob man nicht über Eigentum und über die private Aneignungslogik im Kapitalismus reden müsste, wenn man über soziale Integration irgendwie reden möchte, dass man an diesen Stellen dann so mutlos zurückzuckt oder dass sich die Linkspartei es leistet, zwar hier und da radikal zu tun in ihrer Performance, aber am Ende doch die Frage, wie setzen wir das um, nur punktuell funktioniert. Berlin ist da kein schlechtes Beispiel. Man wird sehen, ob in Bremen vielleicht auch rot-rot-grüne Mehrheiten möglich werden, die dann dort auch auf Landesebene wenigstens auch mal mit breiter Brust gegen Kapitalinteressen eine Politik zu machen, und zwar irgendwie im widersprüchlichen Bündnis mit sozialen Bewegungen. Es geht doch. Und da mögen einem auch immer die Schritte als viel zu kurz und nicht drastisch genug erscheinen. Aber ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass vielen Leuten, die in Wahrheit Interesse an dieser ökologischen, solidarischen, sozialen Zukunft haben, die wissen, dass die Zukunft nicht in der Vergangenheit liegt, die wissen, dass man nicht nationalstaatlich ticken darf, dass denen so ein bisschen der Optimismus, die Hoffnung darauf verloren gegangen ist, dass es politisch auch zu Mehrheiten führt, die dann etwas verändern. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie die SPD auf diese Wahlniederlage, von historisch kann man ja schon gar nicht mehr sprechen, das ist das schlechteste Wahlergebnis dieser Partei seit dem Kaiserreich. Also einfach, um mal die Dimensionen sich nochmal vor Augen zu führen. So, jetzt wird da schon wieder über Köpfe rollen und irgendwelche Putschgeschichten diskutiert. Das kann auch nicht die Antwort darauf sein, auf diese Lücke in der Repräsentation, auf diese Lücke in der Hoffnung, wo viele Leute sagen, wir könnten eigentlich, aber es passiert nicht. Mhm.
Stummer Zwang der ökonomischen Verhältnisse klingt wie Schweigen der Lämmer. Muss ich mir doch mal durch den Kopf gehen lassen. Wie ist es nun mit der Linken? Ist die neue linke Bewegung, die neue linke Partei, sind das vielleicht die Grünen? Warum erscheinen die so glaubwürdig? Oder sind die Grünen eher die neuen Konservativen? Oder funktioniert diese ganze Farben- und Rechts-Links-Lehre nicht mehr?
Naja, ich würde schon darauf beharren, dass man noch links und rechts unterscheidet. Das hat einfach auch damit was zu tun, dass universelle Werte der Solidarität und eine klare materialistische Herangehensweise an die politischen und ökonomischen Voraussetzungen von Demokratie natürlich was Linkes sind. So, und jetzt kann man die Frage stellen, ob die Grünen auch dazugehören. Es ist immer leicht zu sagen, ach, die Grünen, die sind auf so einer Wohlfühlwelle, das sind alle Leute, die sich Ökologie leisten können. Und insbesondere aus der Linkspartei hört man ja auch gerne mal diese abfälligen Bemerkungen über so die Latte Macchiato-Grün in den Städten, die angeblich jeden Tag mit höhnischem Gelächter auf die Arbeiterklasse blicken. Das sind natürlich mythenhafte Wahnvorstellungen von Leuten, die offensichtlich gar kein Interesse mehr an politischer Veränderung haben. Denn was muss man denn sagen? Also der Aufstieg der Grünen ist Ausdruck von etwas. Und er ist Ausdruck von der sich immer weiter ausbreitenden Erkenntnis, dass ohne die Sicherung der ökologischen Existenz der Menschheit auch alle anderen Fragen, wie zum Beispiel die nach Demokratie, die nach einem anderen Wirtschaften, die nach einer anderen Verteilung sich erledigt haben. Wenn nicht jetzt und relativ bald dort entscheidende und radikale Schritte getan werden, werden wir uns in 55 Jahren möglicherweise ja nicht mehr so viel darüber unterhalten müssen, wie die Wahlergebnisse aussehen, sondern wie viele Leute es in die Schutzzonen der ökologischen Superkatastrophe geschafft haben. Sondern an dieser Stelle hat natürlich eine radikalere, vielleicht auch von Marx her denken, eine sozialistische Linke eine Funktion, aber diese Funktion besteht nicht darin, die Grünen dafür zu kritisieren, dass ihnen jetzt die Menschen in einem weit größeren Maße ja offenbar zutrauen, zumindest für ein Problem zu stehen. Ich glaube, die viele Wählerinnen und Wähler der Grünen sagen auch gar nicht, hey, ihr habt schon die abschließenden Antworten drauf, aber da ist eine Partei, die zumindest den Eindruck erweckt, ein Interesse daran zu haben, über alten Tellerrand hinauszublicken, auch die Frage mal zu stellen, ob man nicht nach völlig neuen auch Mehrheitsbildungsmöglichkeiten gucken muss und so weiter und so fort. So, und dass die Grünen und die Frage der Ökologie der Existenz immer auf was Konservatives hat, finde ich, kann man sagen, muss man aber nicht beklagen, denn in diesem Fall ist es doch so, also wenn aus Gründen der Erhaltung der Lebensgrundlagen Leute, die vielleicht ein Weltbild haben, was in Fragen der Naturaneignung, in Fragen des Menschenbildes von meinem persönlichen sich unterscheidet, aber in so einer eminent politischen Frage wir auf derselben Seite stehen, dann bin ich doch gern darüber bereit, darüber auch nachzudenken, ob man dann Mehrheiten für so eine radikale, für so eine große grüne Transformation hinbekommt. Denn das ist ja die Voraussetzung vom Ganzen, dass man das schafft. Und da hilft es dann nicht, von links darauf zu zeigen, dass die Grünen nur populäre Performer sind, sondern die Grünen sind Ausdruck einer auch eigenen Schwäche, nämlich die, dass die sozialistische Karte zu wenig als eine grüne Karte gesehen wird von den Wählerinnen und Wählern. Da gibt es ganz gute Konzepte, aber die spielen in der Öffentlichkeit eine zu geringe Rolle. Mir ist im Wahlkampf von der Linkspartei das eine oder andere versprochen worden, wo ich gar nicht den Eindruck hatte, dass das auf europäischer Ebene so eine große Rolle spielt. Nun kann man sagen, okay, Wahlkämpfe, da hat man natürlich auch Taktiken und Strategien, die versucht, die Leute da abzuholen, also in dem Falle auch in so einer Art nationalen oder bundespolitischen Stimmungslage. Aber man muss auch mal wirklich klar sagen, wenn die bürgerliche Linke, die Linksliberalen und von mir aus auch die Linkskonservativen und die sozialistische Linke nicht begreifen, dass die Ökologie der Existenz der Schnittpunkt aller politisch-ökonomischen Widersprüche gerade ist. Wie schaffen wir es, Wirtschaft, Konsum, Naturaneignung so umzubauen, dass wir uns in 40 Jahren überhaupt noch darüber streiten können, welche Form sozusagen der politischen Integration die richtige ist. Wenn nicht endlich begriffen wird, dass das nach vorne muss, dann werden möglicherweise bei diesem, da sind wir ja mittendrin, bei diesem riesengroßen, noch lang andauernden Umbau der gesellschaftlichen Machtarchitektur, des Parteiensystems, auch der Werte und der Gruppen in der Gesellschaft, die sich wohin immer auch immer orientieren, da ist vieles in Bewegung. Und da kann es natürlich auch sein, dass Kräfte, die jetzt den Schuss nicht hören, und der Schuss ist ja nicht nur bei dieser Wahl oder bei diesen Wahlen abgegeben worden, sondern ist ja schon ein Echo auch der Wahlen der Vergangenheit, wer nicht langsam begreift, dass man da an der Stelle auch zu radikalen, selbstkritischen Einschnitten möglicherweise gezwungen ist, der kann dabei auch untergehen. Und wenn man sich jetzt mal einzeln noch anguckt, genauso wie es kein Vorteil wäre, wenn die SPD immer schwächer wird, man hört ja auch heute wieder Hohngelächter über deren Krise, genauso ist es kein Vorteil, wenn die Linke immer schwächer wird, weil allein die Grünen können es auch nicht reißen. Und da habe ich dann lieber ein rot-rot-grünes Bündnis, vielleicht nicht in dieser Parteienlogik aus der Vergangenheit, sondern vielleicht bilden sich ja neue Konstellationen, aber rot-rot-grün verstanden als das traditionelle Rot der Solidarität, der Klassenpolitik, das neue Rot des Internationalismus und der subjektiven Freiheit und das klassische Grün sozusagen der ökologischen Erneuerung, dass sich dort Bündnisse bilden, ist mir natürlich viel, viel lieber, als wenn die Grünen dazu gezwungen sind, mit der anderen Seite in diesen Fragen zu kooperieren. Bloß dafür brauchen wir eine sozialistische und eine sozialdemokratische Linke auf der Höhe der Zeit, und die haben wir nicht.
Sagt Tom Strohschneider, er ist Macher der Monatszeitung Ochi, Wirtschaft, Andersdenken, ein sehr empfehlenswertes Wirtschaftsmagazin. Tom, ich danke dir, wünsche dir einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal.
Viele Grüße, danke.
Tschüss.